Ich freue mich sehr, heute bei Eva Bräutigam aus der Gemeinschaft Freiburg-Schönberg zu sein. Hallo Eva.
Hallo Sandra.
Du bist ausgebildete Rebalancing-Körpertherapeutin, hast aber eigentlich einen ganz anderen beruflichen Werdegang, der anfing in der Tourismusbranche bzw. Reise, Verkehrs,
Kauffrau.
Kauffrau, du wolltest eigentlich viel reisen.
Genau, mit Menschen und Ländern und in die Welt hinausschauen, das waren so meine Ideen, als ich dann noch jung war. Und dann habe ich eben auch noch eine betriebswirtschaftliche Fachschule angesteuert für Touristik, um da mein BWL-Studium noch zu machen. Und die hatte zur Voraussetzung, dass man 2 Jahre in der betriebswirtschaftlichen Touristik arbeiten musste, bevor man zu dieser Schule gehen konnte. Und da habe ich mir ausgesucht, in Lateinamerika, und zwar in Ecuador, dann in einer Incoming-Agentur zu arbeiten.
Wie bist du denn auf Ecuador gekommen?
Ich habe einen Menschen kennengelernt, der mit einer Latina verheiratet war, und habe gefragt, hey, wie hast du das denn gemacht und wie hast du die denn kennengelernt? Und ich war einfach in dem Land und habe da gearbeitet. Oh, habe ich gesagt, das würde ich auch gerne tun. Und der arbeitete bei einem Reiseveranstalter für Lateinamerika. Der hat mir dann Adressen gegeben in verschiedenen Ländern von Agenturen, und dann habe ich da Blindbewerbungen hingeschickt und das beste Angebot kam aus Ecuador. Ich bekam Unterkunft, Verpflegung und ein Taschengeld angeboten. Und dann bin ich nach Ecuador gegangen und habe dann dort gearbeitet, weil die anderen, da hätte ich mal alles noch selber bezahlen müssen.
Und dann hast du deine Koffer gepackt und bist nach Ecuador einfach so. Du kanntest niemanden, aber du konntest schon etwas Spanisch.
Genau, ich habe etwas Spanisch vorher gelernt, auch noch mit einer Spanierin. Und kam dann da in Ecuador an und war dann erstmal irgendwie bei meinen Arbeitskollegen in der Agentur überhaupt gar nicht gut gelitten, weil die sprechen ein ganz anderes Spanisch und finden das spanische Spanisch und die Spanier überhaupt überheblich. Ich habe die dann auch tatsächlich damals in Lateinamerika erlebt und habe auch nur gedacht, benehmen sich wirklich immer noch wie die Conquistadores persönlich. Es hat dann eine Weile gedauert, dass sie merkten, dass ich ein ganz normaler Mensch bin und nicht überheblich. Aber das war schon am Anfang eine etwas härtere Schule dann.
Und du hast dann also wirklich auch erlebt, wie es dort in Ecuador im täglichen Leben zugeht.
Ja, also das war dann schon mal erstmal ganz spannend. Ich kriegte dann ja, wie gesagt, ein Taschengeld. Das Taschengeld waren damals dann umgerechnet 100 Dollar, damals noch Sucre. Und dann erfuhr ich irgendwann mal, dass die Sekretärin, die schon 20 Jahre im Betrieb war, auch 100 Dollar kriegte. Ich hatte eine Ausbildung und so weiter, also das haben die halt anerkannt, aber ich dachte, na, 100 Dollar ist ja nicht viel, und habe dann so mit der Zeit erstmal gemerkt, dass ich da doch eine ganze Menge Geld verdiente und es mir dann so da wirklich auch sehr, sehr gut ging. Da ich dann ja tatsächlich für Unterkunft und Verpflegung nichts zahlen musste, ging es mir richtig gut finanziell, konnte so alle möglichen Dinge tun. Am Wochenende ging es dann halt entweder ins Subtropische oder in Urwald oder eben in die Anden. Also den Cotopaxi habe ich nicht geschafft, aber den Cayambe habe ich auch bestiegen. Also bin so auf 6.300 Metern rumgelaufen. Den Chimborazo, genau, den höchsten Berg. Ich oben gestanden, das ist der höchste Vulkan dort, und habe in den Krater geschaut und solche verrückten Dinge.
Warum bist du dann nicht dort geblieben?
Naja, weil ich halt dieses Studium mir vorgenommen hatte. Und dann kam ich zurück und das war auch wirklich erstmal, also wie ein Kulturschock zurückzukommen. Diese Lebendigkeit, diese Fröhlichkeit und dann eben auch diese Naturverbundenheit, so. Diese ganzen zugeteerten Straßen hier, die stillen Menschen, die Ruhe. Erstmal so überall, ja. Als ich in Bogota umstieg, ja, kam mir dann die Gangway runter in so einen Bus. In dem Bus lief Musik, alle Leute unterhielten sich, das ratterte und wir rumpelten zum Gebäude und so. Und ja, dann Flug nach Frankfurt und in Frankfurt dann Ankunft, die Gangway runter, ging die Tür auf von dem Bus, man stieg ein, es war Totenstille. dann eben meine Eltern holten mich ab und dann über diese Autobahn in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. In Ecuador braucht man für 20 Kilometer ungefähr 4 Stunden. Ja.
Also du hättest das eigentlich machen müssen wie dein Kollege, der dich dahin vermittelt hat. Du hättest einen Freund oder einen Mann finden müssen und dort heiraten.
Ja, also ich hatte mich dann auch in einen Latino verliebt und wir waren dann auch sehr lange in Kontakt, aber also schon schwierig. Die Latino-Männer sind doch sehr anders geprägt, als wir das dann so gewöhnt sind und gerne hätten. Und ich kenne tatsächlich auch keine deutsche Frau in Ecuador, die noch mit ihrem lateinamerikanischen Mann zusammen wäre.
Sind da auch ein großer Teil die Schwiegermütter dran schuld vielleicht?
Sie haben auf jeden Fall eine Beteiligung daran. Also es war wirklich so, dass die Mütter dafür gesorgt haben, dass die Jungs erstmal mit dem Hausmädchen geübt haben. Und wenn das Hausmädchen dann schwanger wurde, dann durfte es gehen.
Also ist tatsächlich jetzt auch noch so?
Meiner Zeit, das ist jetzt 25 Jahre her, da war das so, ja. Also wirklich, und mein Freund bei dem war das auch so. Also ich war total geschockt, als ich das erfahren habe.
Also du, das Leben und deren Trubel und die Kontaktfreudigkeit, das ist natürlich, sind große Vorteile und eine große Lebensfreude wahrscheinlich auch. Mhm. Aber dann die Schattenseiten, hattest du auch gesagt, war zum Beispiel auch, dass es dort die gesetzliche Absicherung in der...
Das war immer wieder ein ganz, ganz heikler Punkt, weil natürlich gab es da ein paar Versicherungen, aber das konnten sich nur ganz, ganz wenige leisten. Und bei Krankheit trat dann die Familie ein oder Freunde. Also ich habe mehrfach erlebt, dass man zu solchen Rifa-Partys eingeladen wurde, wo es dann auch Verlosungen gibt, wo man dann irgendwelche Preise dann ein paar gewinnen konnte. Aber es ging eigentlich darum, Lose zu kaufen, damit irgendwelche Krankenversicherungen bzw. Ärzte bezahlt werden konnten, um die Behandlung von Familienangehörigen oder Freunden zu bezahlen. Also das war dann schon mal eine ganz andere Erfahrung für mich. Und dann braucht man eben einen ganz engen Familienzusammenhalt, dass man abgesichert war. Mhm. Dann natürlich auch viele Kinder, damit die einen absichern und so weiter.
Viel Licht, aber auch mindestens so viel Schatten. Du hast es dann abgewogen, ob du bleiben willst oder nicht, oder war aufgrund deines Studiums sowieso klar, du gehst auf jeden Fall wieder zurück?
War erstmal klar, dass ich zurückgehe. Ich habe dann hinterher nochmal mehrere Anläufe genommen. Dann musste ich aber auch feststellen, dort zu leben ist tatsächlich wahnsinnig anstrengend gewesen. Ja, also um ein Konto zu eröffnen, habe ich 2 Tage gebraucht. Der Mensajero, der Dienstbote sozusagen, den jede Firma und so weiter hatte, der hat, ich weiß nicht, auch 1 Tag gebraucht, um eine Telefonrechnung zu bezahlen und so. So diese ganz normalen Dinge, die bei uns so einfach laufen, die waren dort wahnsinnig kompliziert. Und man musste fast überall auch Gelder schmieren. Das ist das andere Thema, ne? Wenn man dann irgendwie schneller irgendwas erreichen wollte, muss man immer ein bisschen Geld rüberschieben.
Weil ohnehin die Gehälter dort sehr niedrig sind und
ja, genau. Dann natürlich so komische Machtstrukturen dann auch da sind, ne? Und da es da eben dann nicht so viel Verfolgung dieser Sachen gab, tja, war dem natürlich freien Lauf gelassen, ne? Also Korruption wurde da ganz groß geschrieben. Es gab dann eine Stadt in Südecuador, Loja heißt die. Da war es plötzlich anders. Da waren irgendwie die Straßen sauber aufgeräumt und so. Da war das so, da war einer, der hatte dann sogar in Deutschland irgendwie Städtebau studiert. Und ist dann zurück und hat dann als erstes mal seine Verwandtschaft die Strafmandate geschickt, wenn die sich nicht an die Regeln gehalten haben. Aber der hatte halt auch keine Angst, sich gegen seine Familie zu stellen, ja. Warum auch immer. Und dann sah das Leben da tatsächlich anders aus.
Alle anderen haben das dann auch angenehm empfunden und das dann nachgemacht.
Das breitete sich dann von der Stadt aus. Man merkte dann, die Umgebung wurde dann auch langsam anders. Aber man kam immer an so Grenzen und irgendwann war es dann nicht mehr. Und dann war wieder dieses Chaos, was man so kannte. Ne? Ja, sehr spannend, das zu beobachten.
Du hast dich dann entschieden, eben in Europa zu bleiben, bist dann aber auch auf unwegsamen Pfaden zu den tibetischen Ärzten gekommen.
Genau, Genau, das habe ich auch noch gemacht auf meiner Reise. Also erstmal habe ich dann natürlich in der Touristik gearbeitet und dann habe ich irgendwann mal angefangen, tibetische Ärzte zu übersetzen, also Deutsch-Englisch, Englisch-Deutsch oder ich sage auch immer Tinglish, Tibetan-Englisch und habe die dann begleitet. Die tourten dann durch Deutschland oder das machen sie auch immer noch, touren durch Deutschland und behandeln Menschen nach der tibetischen Heilmethode. Die hat was mit den fünf Elementen zu tun, ganz ähnlich wie in der Ayurveda oder im Chinesischen, ist aber auch wieder ein abgeschlossenes Heilsystem und sehr, sehr effektiv. Also nichts gegen unsere Notfallmedizin, also unschlagbar unsere Notfallmedizin, aber alles, was dann mit längeren Prozessen und Heilung wirklich, wirkliche Heilung zu tun hat, auch auf verschiedenen Ebenen. Also da ist tibetische Medizin für mich sehr, sehr eindrücklich gewesen. Ja, die können halt anhand, ich mache eben auch Pulshypnose und können halt anhand der Pulse oft erkennen, wohin sich etwas entwickelt. Und wenn man dann auf sie hört, was nicht immer so einfach ist, dann glaube ich, kann man sehr viel vermeiden auch. Also die können wirklich sagen, achte da und da drauf und wenn nicht, dann kann sich das und das entwickeln. Ne?
Und dann können sie einem auch diese wunderschönen tibetischen Pillen geben, die dort auch hergestellt werden und unglaublich gut duften, finde ich immer.
Ja, also eben sehr, also rein aus Kräutern, meist Wildkräutern gesammelte Medizin ist das, die eben auf diese Elemente eingeht. Und wenn man ein Element verändert, muss man ja gucken, was weiß ich, wenn man die Leber behandelt, muss man natürlich auf die Nieren achten, die ein Kälteorgan sind. Und wenn man das nicht tut, dann gehen womöglich die Nieren mit in ein Ungleichgewicht, obwohl die Leber in ein Gleichgewicht geht. Und da sind diese Kräuter eben sehr, sehr ausgleichend. Ja, was eben bei unserer Medizin dann so viel an Nebenwirkungen oft erscheint, das haben die nicht, sondern da werden wirklich alle Organe sozusagen mitgenommen auf den Weg. Das ist so eine ganz sanfte Medizin, aber wenn man dran bleibt, auf lange Sicht wirklich, wirklich heilsam. Also richtig heil auch auf verschiedensten Ebenen.
Und die Ausbildung der einzelnen Ärzte ist,
das Studium, das ist 6 Jahre. Jahre und dann geht er 1 Jahr mit einem anderen Arzt in ein Praxisjahr.
Du hattest nicht überlegt, das eventuell auch in dein Berufsbild mit einzubauen?
Ich habe mich dann ja irgendwann entschieden, selber Körperarbeit zu lernen, habe ja dann Rebalancing gelernt. Das ist so eine ganzheitliche, strukturelle Körperarbeit, die eben auch versucht, so den ganzen Menschen mit einzubeziehen und dann eben zu helfen, an festen Strukturen zu arbeiten und so. Und ich habe dann diese tibetische Körperarbeit gelernt, mit Punkten und mit Ölungen und so. Naja, und wie das so ist, ne, was man so tut, das ist dann von allem beeinflusst, was man dann irgendwann mal gelernt hat. Also es fließt alles, was ich gelernt habe, fließt in meine Körperarbeit ein. Dann gucke ich halt und ich denke, was derjenige oder was ich meine zu spüren, was derjenige braucht oder gehe natürlich auch in Kontakt und höre mir an, was die gebraucht und behandle dann mit allem, was ich bisher so gelernt habe. Ja, ich liebe die Arbeit sehr und freue mich, dass ich das auch jetzt nicht mehr nebenberuflich mache, sondern eben hauptberuflich.
Hast du denn noch einen Wunsch oder eine Idee für Solidago?
Natürlich, dass es so weitergeht, wie ich es kennengelernt habe, dass gut darauf geachtet wird, dass wir eine Gemeinschaft sind, die wirklich verantwortliche Menschen aufnimmt, wo geschaut wird, dass Menschen sich bewusst sind, dass was sie tun, also sich antun, Auswirkungen auf sich und eben dann auch ganz, ganz viele hat. Das wäre mir ein großer Wunsch. Ja, dass das, was bisher vielleicht unschön war, aufgearbeitet wird und nicht irgendwie einfach weggeschoben. Dass man nicht schaut, dass man seine eigene Idee irgendwie durchdrückt, sondern schaut, was ist gut für mich, aber insbesondere auch für die große Gemeinschaft, die wir sind.
Das sind gute Wünsche und Ideen für das nächste Jahr. Aber ich wünsche dir jetzt erst einmal eine schöne Adventszeit noch, ein schönes neues Jahr. Und dann hören wir uns vielleicht im nächsten Jahr wieder.
Vielen, vielen Dank für deine tolle Idee. Wirklich sehr, sehr schön.
Danke dir.
Tschüss.